In 4 Wochen ist Ostern. Yay! Wäre Ostern Weihnachten, würden wir heute die erste Kerze anzünden von unserem Adventskranz. Es gibt keinen Oster-Adventskranz. Und wir würden vielleicht uns an unserem Adventskalender freuen, den wir jeden Tag öffnen und uns kleine Schokolädel rausholen. Wir stimmen uns sehr gut auf Weihnachten ein, finde ich. Zumindest gibt es sehr viele Angebote, wie wir das tun können. Aber wie stimmen wir uns eigentlich auf Ostern ein? Also klar gibt es die Fastenzeit, 40 Tage lang. Aber man muss schon sagen, die ist nicht ganz so populär wie die Adventszeit. Liegt auch ganz nah, gell? In der Adventszeit, was verbinden wir damit? Duftender Punsch, Spekulatius und Lebkuchen. Und Fastenzeit hat ja irgendwie mit dem Gegenteil zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stolper immer total in die Karwoche rein. Ich stolper total in das Osterwochenende ein. Und eigentlich ist es ziemlich schade. Denn in Ostern liegt die stärkste Hoffnung, die wir haben, und eigentlich die größte Freude. Und deswegen wollen wir uns in dieser Predigtreihe Ostern neu erleben und so richtig einstimmen auf Ostern. An Weihnachten geht es um das Baby in der Krippe, das Jesuskind, das Christkind. Bei manchen bringt es sogar die Geschenke. Und Babys sind für alle Menschen süß. Oder selbst der härteste Kerl, der fließt dahin, wenn er ein Baby sieht. An Ostern und gerade an Karfreitag sehen wir den Sohn Gottes nicht als Baby, sondern gekreuzigt. Und es ist dann doch nicht so einfach, das anzuschauen. Ein Baby lässt sich irgendwie anders anschauen und verbinden wir ganz andere Gefühle damit. Und dann an Ostern die Totenauferstehung, das übersteigt irgendwie unsere Vorstellungskraft. Wie kann das denn gehen? Ostern scheint für viele Menschen sehr viel anstrengender zu sein als Weihnachten. Und wenn wir selbst den Osterhasen anschauen, der ist auch anstrengender als der Weihnachtsmann, nämlich der versteckt die Geschenke an den unmöglichsten Orten und der Weihnachtsmann, der liegt einfach unter den Baum. Aber suchen ist eigentlich ein gutes Stichwort. In den nächsten 4 Wochen geht es nämlich um die Ostersuche. Jesus selbst hat ja ganz oft über das Suchen gesprochen. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 8. Wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gott ist eben nicht wie der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt und wo wir da krampfhaft suchen müssen, sondern er wünscht sich vielmehr, dass wir Ruhe finden von dieser Sucherei. Die Suche dieses Lebens ist natürlich viel tiefer und viel komplexer als die einfache Suche nach einem Schokoladenei. Aber ich merke immer wieder, die Suche nach Sinn, die Suche nach Glück, die scheint Gott irgendwie in uns Menschen hineingelegt zu haben. Ich glaube mal, ich unterstelle das jedem Menschen, dass er irgendwie auf der Suche nach Sinn ist für sein Leben. Suche nach Glück, jeder möchte glücklich sein. Wir werden uns in den nächsten Wochen auf eine etwas andere Ostersuche machen, nämlich auf die Suche nach dem Ursprung, nach dem Urheber von Ostern, Jesus selbst. Und heute machen wir den ersten Schritt in dieser Suche, nämlich die Ostersuche nach Glück. Dabei möchten wir uns jetzt eine Geschichte anschauen aus dem Neuen Testament, die handelt von 5 Männern und 4 davon, die suchten auch was. Die suchten nämlich krampfhaft Jesus. Und diese Geschichte hat auch etwas mit Glück zu tun, denn diese 4 Männer wollten ihrem Freund zum Glück verhelfen. Und zwar auf eine ganz außergewöhnliche Weise. Und da möchten wir jetzt aus Markus 2 die ersten 5 Verse lesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich finde die Geschichte einfach genial. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Geschichten aus der Bibel lest. Ich versuche mir die immer dann vorzustellen. Und jetzt stellt ihr mal euch vor, wir sind hier versammelt zum Gottesdienst und während ich hier rede, da bröckelt plötzlich die Decke da oben. Und ein paar müssen vielleicht auffallen, weil es so auf den Kopf rieselt. Und plötzlich entsteht ein Riesenloch und vier Männer gucken darunter. Also ich glaube, spätestens dann wird auch kein mehr interessieren, wie super genial die Predigt ist oder wie musikalisch ausgefeilt der Lobpreis. Ich glaube, alle würden da oben gucken. So, und das Loch ist groß und dann wird da von da oben ein Mann runtergelassen. Und er liegt da auf dem Boden. Und jetzt gucken alle auf Jesus, weil er war derjenige, der gerade gepredigt hat. Und ich glaube, er hat auch irgendwann aufgehört zu reden. Und alle gucken jetzt auf Jesus und sie werden jetzt gespannt sein: Mensch, was macht jetzt, wie rettet Jesus sich aus dieser Situation? Wie wird er reagieren? Was wird er jetzt machen? Und Jesus, so stelle ich mir das vor, geht zu dem Gelähmten hin und dann sagt er diesen Satz: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also, ich weiß nicht, aber wenn ich der Gelähmte gewesen wäre, da hätte ich mich vielleicht gefreut, dass er mich anspricht mit meinem Sohn, aber irgendwie wäre ich auch ein bisschen verwundert, oder? Also, denn mit was für einer Erwartung ist der denn zu Jesus gekommen? Mit was für einer Erwartung haben seine Freunde ihn denn runtergelassen? Vielleicht hätte ich mich gefragt: Ja, ich habe da doch gar nicht gebeten eigentlich. Eigentlich will ich doch laufen. Was fängst du jetzt mit meinen Sünden an? Siehst du das Problem nicht? Also ich kann nicht laufen. Und der Mann wusste ja, das ist Jesus, der Heiler, der Menschen geheilt hat. Aber Jesus macht was ganz anderes. Jesus hatte die Macht, seinen Körper zu heilen. Absolut. Aber er wusste etwas, was dem Mann nicht klar war. Nämlich, dass er ein viel größeres Problem hat als die kranken Beine. Dass er ein viel größeres Problem hatte als den lahmen Rücken. Mit dem Satz: Deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich: es sind nicht nur deine Beine, die krank sind, sondern dein Herz ist krank. Und zwar jetzt nicht das Herz in ihm drin, das fleißig schlägt, sondern sein Innerstes, seine Seele, sein Geist, die sind eigentlich dein Problem. Hauptsache gesund, den Spruch kennen wir, oder? Hauptsache wir sind gesund. Und ich weiß, Gesundheit ist uns sehr wichtig, das hat uns, die haben uns die letzten 3 Jahre mehr als gezeigt. Unter jeder E-Mail finde ich den Satz: Bleiben Sie bitte gesund, oder? Das hat sich total geändert. Und es hat auch einen Grund, wir wollen gesund, also ich will gesund sein, oder? Ich glaube, euch geht's auch. Und wer schon mal ernsthaft krank war, der weiß auch, was das für Kraft kostet. Gesundheit ist uns wichtig und wir lassen sie uns auch jeden Monat jede Menge kosten. Aber ist es die Hauptsache? Gesundheit ist wichtig, aber Gesundheit ist nicht alles. Ansonsten müssten ja gesunde Menschen die glücklichsten auf der Erde sein, oder? Wir merken und sehen, Hauptsache gesund geht zu wenig tief. Körperliche Gesundheit macht nicht glücklich. Unsere Probleme liegen wesentlich tiefer. Und das nebenbei, es zeigen ja die ganzen, die steigenden Zahlen von psychischen und psychomatischen Erkrankungen, zeigt es ja auch immer mehr. Jesus konfrontiert den Gelähmten mit seinem Hauptproblem, mit seinem wesentlichen Problem. Er sagt zu ihm: Ich weiß, du kommst zu mir, damit ich deinen Körper heile, aber das reicht nicht aus. Du gehst nicht tief genug damit. Wer gelähmt ist, wer nicht laufen kann, der will laufen können. Das ist ganz klar. Wer krank ist, wer auch nur einen Schnupfen hat, der will wieder, dass er keinen Schnupfen hat. Aber ich glaube, und es ist jetzt ein bisschen mutmaßlich, aber dieser Mann setzte seine ganze Hoffnung darauf, wieder laufen zu können. Und es hat damals in der damaligen Zeit ja auch jede Menge bedeutet. Gesundheit war dann viel größeres Gut, weil sie so überhaupt erwerbstätig sein konnten. Da gab es ja keine Versicherung oder sowas. Aber er sagte sich vielleicht, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut. Dann wäre ich nie mehr unglücklich. Dann würde ich nie mehr klagen, wenn ich nur wieder laufen könnte. Das ist mein einziger Wunsch, ich will einfach nur wieder laufen können. Doch Jesus sagt zu ihm, das stimmt nicht ganz. Da irrst du dich. Wenn ich nur deinen Körper heile, dann wirst du am Anfang vielleicht ein riesen Hochgefühl haben, aber das wird irgendwann abnehmen. Die Wurzeln der Unzufriedenheit, die reichen viel, viel tiefer. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Geschenkewünsche aus eurer Kindheit erinnert. Ja, gell? Ich kann mich da noch so dran gut erinnern. Ich habe mir total ein Barbiehaus gewünscht. Total. Also das war so richtig mein Herzenswunsch. Und tatsächlich an Weihnachten habe ich dann Geschenk gekriegt, zusammen mit meiner Schwester. Es war halt ein ziemlich großes Geschenk, gell? Und meine Eltern waren jetzt auch nicht immer so flüssig. Und naja, auf jeden Fall, ich war trotzdem echt froh. Und ich dachte, boah, jetzt habe ich nie mehr ein Problem mit Langeweile. Ich werde nur noch mit diesem Barbiehaus spielen. So, aber ja, wie es so ist, ne? Die ersten Wochen ist es noch heiß begehrt und dann liegt es dann doch irgendwie in der Ecke. Jetzt weiß ich, keiner von euch wünscht sich ein Barbiehaus. Erwachsene haben andere Wünsche. Vielleicht wünschen wir uns eine Gehaltserhöhung, dass wir uns einen schönen Urlaub leisten können oder wieder das Ursprüngliche in Zeiten der Inflation. Vielleicht haben wir auch andere Wünsche. Vielleicht wünschen wir uns Erfolg. Wir wünschen uns vielleicht Anerkennung. Wir wünschen uns Zufriedenheit auf der Arbeit, vielleicht auch eine ganz andere Arbeitsstelle. Wir wünschen uns vielleicht auch so belohnt und bewundert zu werden. Und dabei, das merke ich bei mir selber, wenn ich merke, ich wünsche mir was, dann gucke ich immer bei Leuten nach, die das so haben. Oder? Bin nur ich so. Also man vergleicht sich dann ja so oft. Und dann sieht man die Menschen, die scheinbar es geschafft haben, deren Wünsche in Erfüllung gegangen sind, die in dem Haus wohnen, wo ich eigentlich gern wohnen würde und die Familie haben, die ich gern hätte. Und wie auch immer, das kann man jetzt auskosten. Oder das Auto ist vielleicht bei den Männern mehr, ist mir mehr so egal. Aber so diese Dinge, wo wir denken, okay, es wäre schon schön, bei mir wäre es so ähnlich. Gell, wir sagen ja nicht, wir würden gern das Leben tauschen, das sagen wir ja nicht, das ist ja schon klar. Aber irgendwie denken wir ja, so hätte ich das auch gern. Und es können Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit sein, ich meine, die Presse ist voll davon, aber auch Menschen in unserem direkten Umfeld. Die Schriftstellerin Cynthia Heime schrieb einmal, das Zitat habe ich auch auf Folie. Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Ich glaube, oft ist unser größter Wunsch nicht der größte Wunsch, den Gott für uns hat. Jesus sagte zu dem Gelähmten, ich will dir den Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass das dein größter Wunsch ist. Ich möchte euch einladen, euch jetzt über diese Frage Gedanken zu machen. Und ich gebe einen ganz kurzen Moment der Stille, wo wir selber uns reflektieren dürfen, was ist eigentlich gerade mein größter Wunsch? Oder vielleicht sind es auch mehrere kleine Wünsche, kann ja auch mal sein. Was ist meine Sehnsucht im Moment? Oder was ist mein größtes Problem, was Gott jetzt eigentlich mal schnell auflösen soll? Und ich lade euch ein, eure Augen zu schließen und darüber nachzudenken. Und dabei dürfen wir Jesus alles hinlegen. Jesus hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Ich gebe euch ein paar Momente. Jetzt könnte man ja meinen, Mensch, darf ich gar keine Wünsche mehr haben. So darf ich mir nichts wünschen, geht es immer nur darum, was Gott will oder wie. Wisst ihr, das Problem ist ja nicht unser tiefster Wunsch als solcher. Es gibt ja auch gute Wünsche. Und es ist super gut und einfach die beste Art, damit umzugehen, wenn wir mit unseren Wünschen und Sehnsüchten zu Jesus gehen. Weil er ja die richtige Adresse dafür ist. Das ist ja, war ja völlig in Ordnung, dass der Gelähmte wieder laufen wollte. Das ist total verständlich. Und es ist auch völlig in Ordnung, sich zu wünschen, nicht mehr gemobbt zu werden, angenommen zu sein. Es ist völlig in Ordnung, dass man sich eine erfüllende Arbeitsstelle wünscht. Das ist völlig in Ordnung. Der Wunsch an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir manchmal glauben, dass die Erfüllung unserer Wünsche uns glücklich machen. Dass die der Schlüssel sind zu unserem Glück. Die Bibel sagt, dass unser eigentliches Problem darin besteht, dass wir unsere Identität auf etwas anderes aufbauen als auf Jesus. Ob es um beruflichen Erfolg geht oder eine bestimmte Beziehung, die wir haben wollen oder halt um laufen zu können. Wir sagen eigentlich, wenn ich das nur kriege, wenn ich diesen tiefsten Wunsch erfüllt bekomme, dann wird alles gut, dann ist alles geklärt. Doch wenn wir das tun, dann erwarten wir, dass das, was wir uns da wünschen, uns aus diesem Loch rauszieht. Aus diesem Loch der Unzufriedenheit, des Unglücklichseins. Und unser Wunsch wird dann zum Befreier, zum Glücklichmacher, der uns erlösen soll. Das Problem ist, wenn sich der Wunsch dann nicht erfüllt, was machen wir dann? Dann sind wir enttäuscht, dann sind wir unglücklich und leer. Und das Ding ist, wenn er sich erfüllt, dann sind wir das ja auch irgendwie nach einer Weile wieder. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das, wenn du mich hast, werde ich dir die Erfüllung schenken. Und wenn du mich auch enttäuscht, wenn du immer wieder fällst und Fehler machst, ich werde dich immer wieder vergeben. Die Vergebung ist zwar einmalig, aber sie kommt auch immer wieder neu. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei macht und heilt. Ich glaube, wir müssen immer wieder lernen, und es ist ganz unabhängig davon, wie lang wir irgendwie schon im Glauben stehen, dass das wahre Glück nicht durch Verbesserung der Umstände passiert, sondern dass wir unseren festen Halt in Jesus haben. Unser festes Fundament, dass wir Freude haben, trotz schwieriger Umstände. Und das können wir nur haben, wenn Jesus unser Fundament ist. Wir brauchen nicht unbedingt die Heilung. Natürlich heilt Jesus. Wir brauchen nicht die Wunderheilung, wir brauchen den Heiler. Wir brauchen Jesus selbst. Und deswegen sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Weil Vergebung ja der einzige Weg ist, dass wir wieder in Verbindung mit Gott treten können. Weil nur dann eine enge Beziehung möglich ist. Und das ist unser erster Punkt, was an Ostern eigentlich geschehen ist. Jesus ist gestorben für unsere Schuld und macht den Weg zum Vater frei. Zu demjenigen, der uns so sehr liebt, der seinen Sohn geschickt hat und sein Sohn stirbt am Kreuz für uns, der an Weihnachten seinen göttlichen Thron im Himmel verlassen hat für uns, für dich ganz persönlich. So, die Bibelkenner wissen, die Geschichte geht ja noch weiter. Yay. Und das lesen wir jetzt, die nächsten Verse, die folgen. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Das Schöne an der Geschichte ist ja, dass beides geschieht, oder? Es macht uns jetzt wieder so richtig entspannt. Jesus hatte die Macht, den Körper des Gelähmten zu heilen. So wie er heute auch die Macht hat, dir deinen Wunsch zu erfüllen. Es geht nicht darum, dass Gott es nicht könnte und dass Gott nicht die Macht, die Fähigkeit dazu hat. Er hat die Fähigkeit, uns das zu geben, worum wir ihn bitten. Und er könnte das von einem Moment auf den nächsten tun. Aber lass uns nicht vergessen, dass Jesus mehr als das kann. Mehr als das. Die Sache ist ja die Schriftgelehrten, die waren total empört. Und zwar nicht nach der Heilung. Die waren empört darüber, dass Jesus das gesagt hat, dir sind die Sünden vergeben. Die waren nicht empört über die körperliche Heilung, das hat sie vielleicht auch ein bisschen erstaunt, sondern darüber, dass Jesus die Sünden vergibt. Jesus weiß genau, dass wir nicht jemanden brauchen, der uns all die Wünsche erfüllt, wie so Genie in der Wunderlampe und reiben wir so ein bisschen, schicken ein Gebet nach oben und dann kommt der Wunsch dann runter. Wir brauchen jemanden, der mehr tut. Jemand, der richtig gründlich an uns arbeitet, der nicht nur einfach immer Segen nach Segen auf uns drauflegt. Der unsere Sünden wegnimmt, weil die sind ja diejenigen, die uns versklaven. Wir brauchen Vergebung und wir brauchen nicht nur einen Wunderheiler, wir brauchen einen Retter, der uns rettet. Und ich möchte euch ermutigen, das ist so ein Gedanke, den ihr mit nach Hause nehmen dürft. Es lohnt sich manchmal, unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte zu hinterfragen. Warum wünsche ich mir das eigentlich so sehr? Weil hinter jedem Wunsch steckt ja irgendwie so entweder ein Grundbedürfnis oder irgendeine Sehnsucht, die nicht erfüllt ist. Welcher Mangel steckt dahinter? Welches Problem? Vielleicht auch welcher Schmerz? Dinge, die wir erlebt haben. Wisst ihr, Jesus kennt uns ja durch und durch. Wir sind ja vor ihm wie ein offenes Buch. Aber er ist derjenige, der unseren Mangel ausfüllen möchte, der unseren Schmerz heilen möchte und mehr als das, der uns erneuern möchte. Wir brauchen ein neues Herz, eine umfassende Veränderung, so wie dieser Gelähmte nicht nur Heilung an seinem Körper erlebte, sondern Heilung an seinem Herzen. Psalm 51, Vers 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und genau das verspricht Gott viele, viele, viele Jahre, bevor Jesus auf dieser Welt war. Und mit diesem Bibelvers möchte ich schließen. Aus Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Amen.